toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Da zu befürchten ist, dass niemand mehr kommt, darf ich euch, Sie alle herzlich begrüßen und mich mit der Aufgabe, die ich von dem Verlag Die Buchmacherei bekommen habe, nämlich das Buch von Charles Bettelheim, Die Klassenkämpfe in der UdSSR, die Bände 3 und 4 vorzustellen. Vielleicht ein paar Worte zur Buchmacherei. Die Buchmacherei besteht seit etwa 10 Jahren, hat ihren Sitz in Berlin und es sind so 10 bis 12 Menschen, die gemeinsam wild entschlossen sind, vor allem wichtige politische Texte, die zum Teil nicht mehr erreichbar waren oder zum Teil wie beim Bettelheim überhaupt nie in deutscher Sprache erschienen sind, zugänglich zu machen, zumindest den Menschen, die das interessiert. Bedauerlicherweise ist politisch-kritische Literatur nicht gerade sehr gefragt. Also sind die Auflagen, die wir als Buchmacherei erzielen, auch entsprechend klein. Unser Bestseller ist der Richard Müller, ein revolutionärer Betriebsobmann, der um 1918 herum zu einer der wichtigsten Personen gehört hat, die die Novemberrevolution vorangetrieben haben. Der hat da ein Buch über die Novemberrevolution geschrieben. Das ist in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in einem dreibändigen Ausgabe bei Olle und Wolter erschienen und war überhaupt nicht mehr zu bekommen. Das haben wir neu aufgelegt und ein bisschen verschönt und mit Personenverzeichnis versehen. Wer sich also mit Novemberrevolution beschäftigen will, vor allem was die deutsche Politik betrifft und was die Frage, warum die Rätepolitik gescheitert ist, dem kann man nur empfehlen, dass er dieses Buch kauft. Und ich habe ja gesagt, das ist unser Bestseller. Von dem haben wir noch keine 2000 Stück verkauft, so, damit ihr euch noch vorstellen könnt. Der Bettelheim hier ist in einer Auflage von 300 Stück erschienen. Warum ist er erschienen? Vom Charles Bettelheim gibt es in deutscher Sprache seine beiden Werke 1 und 2 in Deutsch, die nach unserer Meinung von der Buchmacherei nicht die wichtigen sind. Und die Bände 3 und 4, die sich wirklich mit den Klassenkämpfen der UdSSR beschäftigen, die sind nie in deutscher Sprache erschienen. Das bedeutete für uns, dass wir diese zwei Bände übersetzen mussten. Und das allein samt der Rechte, die wir besorgt haben aus Frankreich, es ist in französischer Sprache erschienen, wir haben also 9.000 Euro verschlungen. Dieses Buch kann man heute oben für 22 Euro kaufen. Würden wir die 9.000 Euro in die Kosten einkalkulieren, dann könnte sich keiner von uns dieses Buch leisten, weil das viel zu teuer wäre. Nur das dazu. Und zum Verständnis, warum wir Bücher herausgeben, von denen wir meinen, dass es schon notwendig ist, sich mit ihnen zu beschäftigen. Heutzutage gibt es ja weiß Gott wie viele Diskussionen über Versagen und Nichtversagen von Wirtschaftssystemen und von Politik. Und wir alle, nicht nur ich, sondern auch andere, die in der Buchmacherei mitarbeiten, sind der Meinung, dass dieses Buch in unser Verlagsprogramm gehört, wie der Richard Müller, wie der Wohlin, der sich vor allem mit revolutionären Geschehnissen in der Ukraine beschäftigt und mit der Machno-Bewegung und deswegen also Klassenkämpfe in der UdSSR als Buch. Und ich möchte versuchen, so einen kleinen Überblick zu geben über das, was man in diesem Buch lesen kann. Bettelheim beschäftigt sich in diesem Buch zum Beispiel mit weniger bekannten Dingen, die es in der Sowjetunion gab. Zum Beispiel mit dem Status der Kolchosbauern, die bis in die Jahre 1970 keine Möglichkeit hatten, aus einem ganz bestimmten Gebiet, in dem sie gewohnt, gelebt und gearbeitet haben, sich zu entfernen. Es gab in der Sowjetunion Binnenpässe, die die Bewegungsfreiheit eingeschränkt haben. Und in den Kolchosen gab es eben entsprechende Statute, also im Grunde genommen Regularien oder wie immer man, oder Satzungen, wie immer das man nennen mag, die im Grunde genommen dafür gesorgt haben, dass Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, was natürlich dazu geführt hat, dass man auch nicht in der Lage war, sich auszutauschen oder überhaupt dafür zu sorgen, wie wirtschaftet ihr in anderen Bereichen, was also im Grunde genommen von Bettelheim als einer der wenigen überhaupt erkannt wurde und auch geschildert wird. Wer hinten nachschaut, kann in dem Buch die Literaturliste zur Kenntnis nehmen, mit der Bettelheim gearbeitet hat. Das sind allein 30 Seiten, wo Literatur angeführt ist, mit der er gearbeitet hat. Es sind unter anderem biografische Schriften von Leopold Trepper dabei, der für die, die sich ein bisschen auskennen, zumindest bekannt sein müsste. Der war ein Mitglied der Roten Kapelle. Es war die Margarete Buber-Neumann und viele andere, die, wenn ich die jetzt alle erwähne, dann kommen wir also auch wirklich nicht zum Fleck. Auch der Medvedev ist darunter, der mit seinem Buch Die Wahrheit ist unsere Stärke, das im Jahr 1973 auch in deutscher Sprache erschienen ist, das gehört auch zu der Literatur, die Bettelheim verwendet hat. Bettelheim ist übrigens einer derjenigen, der zu den marxistischen Wirtschaftstheoretikern gehört, die im Grunde genommen eigentlich so wichtig und bekannt waren wie Ernest Mandel. Der gehört also auch zu dieser Gruppe von Leuten, die sich auf ganz bestimmte Art mit der Wirtschaft und beschäftigt haben. Gut, das Buch hat 650 Seiten. Im Original besteht es aus zwei Bänden. Und die ersten zwei Bände sind, wie gesagt, wie ich schon sagte, in deutscher Schiene. Und die Bände 3 und 4, die liegen nun erstmals hier in deutscher Sprache vor. Und ich will jetzt versuchen, so einige Positionen und Akzente, die es in diesem Buch gibt, vorzustellen. Theoretisch gibt es bei Bettelheim eine Hauptthese, und die lautet: In der Sowjetunion besteht der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit fort. Folglich existieren und wirken auch wesentliche Eigenschaften des Kapitalismus noch immer. Bettelheim bezieht nicht unbedingt eine klare Position in der Debatte, die in den revolutionären Kreisen der 20er Jahre geführt wurden, über den Charakter der Sowjetunion als Arbeiterstaat oder Staatskapitalismus, vertritt er eine schon sehr, feste Meinung. Auf der Seite 472 drückt er auch seinen zentralen Punkt seiner Argumentation aus und er sagt dort: Es gibt den Widerspruch zwischen denjenigen, die den Mehrwert produzieren, und denen, die über ihn verfügen. Erstere bilden das, was Marx den Gesamtarbeiter nennt, letztere bilden den Gesamtkapitalisten. Und Bettelheim hat seinen Marx natürlich gelesen. Ich zitiere da jetzt zum Privatkapitalismus bei Marx. Da stellt Marx fest, dass da die Einheit des Kapitals tatsächlich in der umgekehrten Form der Konkurrenz dargestellt ist. Jedes Kapitalfragment wird dann dazu getrieben, die größtmögliche Ausbeutung seiner Arbeiter zu verwirklichen. Ja, wenn das Manuskript verkehrt rum liegt, wird es schwierig. Die Arbeit zu intensivieren und Neuerungen einzuführen, um einen Vorsprung gegenüber konkurrierenden Kapitalien zu wahren. Damit aber trägt er zur Entwicklung der spezifisch kapitalistischen Produktivität bei. Unter den Bedingungen eines Kapitalismus sowjetischen Typs setzen sich die Gesetze des Kapitalismus nicht auf die gleiche Weise durch. Die Konkurrenz wirkt unter anderen Modalitäten. Die Ausweitung des Staatseigentums und einer staatlichen Planung auf die Herstellung, die Preise und die Löhne, die Investitionen und so weiter verändert sich tatsächlich. Die Bedingungen, unter denen jedes Bruchstück des kapitalistischen Kapitals den anderen gegenübersteht, aufgrund dieser Veränderungen nimmt die Konkurrenz nicht mehr hauptsächlich die Form von Auseinandersetzungen auf dem Produktmarkt oder auf dem Kapitalmarkt an, sodass die Disziplin und Einheit, die von der Marktform und von der Geldform durchgesetzt werden, stark rückläufig sind. Dieser Typ von Einheit wird ersetzt durch einen anderen, der Planform annimmt. Und diese Planform wird ergänzt noch durch die Parteiform. Und auf einer der nächsten Seiten, nach der Seite 400, so irgendwo um die Seite 400, stellt Bettelheim noch Schlussfolgerungen fest, dass da im Grunde genommen sich Dinge abspielen, die in den Produktionsprozessen und in den Gewinnmaximierungsprozessen des uns bekannten Kapitalismus zum Teil sehr, sehr ähnlich sind. Weiter stellt er fest, die relative Verschlechterung der Lebensbedingungen, und zwar bis in die 1980er Jahre hinein, zeigt sich demnach nicht nur im Lebensstandard, sondern auch in den Arbeitsbedingungen und sie zeigt sich auch in der Produktivität. Bekanntermaßen ist die Landwirtschaft, der grundlegende Wirtschaftssektor, nicht von ungefähr als Primärsektor bezeichnet. Und da gibt es also auch Tabellen, in denen es Vergleiche gibt zwischen den Ergebnissen, die im Grunde genommen stattgefunden haben in der Sowjetunion, was die Erträge betrifft, was weiß ich, Ernteertrag bei Mais, USA, im Vergleich zu Ernteerträgen in der Sowjetunion. Und da stellt sich sehr, sehr rasch in diesen Tabellen heraus, dass also die kapitalistische Wirtschaftsweise da in vielen Fällen gewinnt. Und nach so einer Tabelle stellt Bettelheim dann fest, wenn die Erträge der sowjetischen Landwirtschaft sehr gering sind, so sind ihre Gestehungskosten sehr viel höher als die der amerikanischen Landwirtschaft. Obwohl der Mindeststundenlohn in der UdSSR bei 59 US-Cent lag, gegenüber dem amerikanischen Agrarstundenlohn, der damals, wie Bettelheim diese Arbeit schrieb, bei 1,72 € lag. Trotz dieser niedrigen Löhne liegt der Herstellungspreis für Weizen in der UdSSR bei 102 Rubel je Tonne gegenüber, umgerechnet den amerikanischen Verhältnissen, wo er nur 49,5 Rubel kosten würde. Und vor allem versucht Bettelheim hier die wirtschaftliche Situation in den 30er Jahren zu analysieren, wie sie in der Sowjetunion war. Er stellt fest, für 1937 lässt sich schätzen, dass der durchschnittliche Reallohn der Arbeiter und Angestellten bei ungefähr 56-60% des Niveaus von 1928 lag. Man ist jedoch weit entfernt von den Zielen des zweiten Fünfjahresplans, der fand statt von 1933-37, der eine Verdopplung des durchschnittlichen Reallohns in der Industrie vorsah. Auch aus verschiedenen anderen Indizes über die materielle Lage der städtischen Arbeit geht eine starke Verschlechterung der Lebensbedingungen hervor. So fällt die verfügbare Wohnfläche pro Städter zwischen 27 und 28 und 37 von 6,1 auf 4,2 Quadratmeter. Doch die Lage der Arbeiter, insbesondere der Hilfsarbeiter, ist sehr viel schlechter, als es aus diesen Durchschnittszahlen hervorgeht. Bettelheim beschäftigt sich auch in einem weiteren Abschnitt mit dem Stachanow, war so ein Beispiel für ganz hervorragende Einzelleistungen und Produktivitätssteigerungen, wo es, glaube ich, auch in der Sowjetunion den Stachanow-Orden gab. In der DDR gab es, da hieß der Mensch, der das gemacht hat, hieß anders. Also es gab da eben Arbeiter, die haben den vorgeschriebenen Plan um 450% übererfüllt. Und das war eigentlich eine ganz wichtige Art und Weise, mit der man versucht hat, zumindest in der Sowjetunion und in den, ja, ich weigere mich immer diesen Begriff in den sozialistischen Ländern zu sagen, weil das ist ja irgendwie nicht so. Also damit Leistungssteigerungen hervorzurufen, was im Kapitalismus im Grunde genommen in einer völlig anderen Form geschah und bis heute auch geschieht. Beispielsweise, wenn wir heute an Produktionen denken, in denen Fließbänder eingesetzt worden sind, wo man im Grunde genommen mit dem Mittel der Zeitwirtschaft im Grunde genommen die Leistung gesteigert hat. Das heißt, es hat Menschen gegeben, das waren Refa-Ingenieure, die mit der Stoppuhr an die Bänder gekommen sind und haben zunächst einmal Leistungsgrad geschätzt, haben Zeitaufnahmen gemacht und haben dann im Grunde genommen mit entsprechenden Maßnahmen, die eigentlich nur darin bestanden, dass man Lohnerhöhungen versprochen hat, je höher die Leistung ausgefallen ist, eben dafür gesorgt, dass die Produktivität gesteigert ist oder gesteigert wird. Da haben sich also Systeme entwickelt, wo es um wirklich nichts anderes ging, als Leistung zu steigern und die möglichst miserabel zu bezahlen. Die Erkenntnisse, die Bettelheim da daraus gezogen hat, zitiere ich mal, da das ja auch um die Aufstellung von Plänen ging, die im Kapitalismus hat man ja auch nicht mit den Arbeiterinnen und Arbeitern diskutiert, wie viel Leistung erbringt er an den Fließbändern, und das ist da in der Sowjetunion nicht anders gewesen. Er stellt also fest, die Aufstellung von Plänen, die mangels ausreichender materieller und menschlicher Ressourcen teilweise nicht zu verwirklichen sind, führten unvermeidlich zur Verknappung und Mangelerscheinungen. Im Laufe der 30er Jahre und vor allem im Verlauf des ersten 5-Jahres-Zeitraums bringt, das ist bekannt, das Auftauchen des Mangels die Sowjetführer nicht etwa dazu, die Planziele zu senken, sondern sie zu steigern, indem der Erzeugung defizitärer Produkte immer höhere Ziele gestellt werden. So erleben beispielsweise die für die Eisen- und Stahlindustrie aufgestellten Produktionsziele zwischen 1929 und 1932 einen außergewöhnlichen Zuwachs. Weit davon entfernt, den Mangel zu verringern, bewirken solche Praktiken der Planrevision offenkundig nur dessen Verschärfung. Tatsächlich erfordert die Festlegung zusätzlicher Ziele die Errichtung zusätzlicher Fabriken, was die Erlangung zusätzlicher Mittel notwendig gemacht hat. So erfordert die Eröffnung neuer industrieller Baustellen immer mehr Stahl, sodass es an Stahl immer mehr mangelt. Konkret lässt sich feststellen, dass sich die Liste der rund 1200 Industriebaustellen im Laufe der Monate, die auf die Verabschiedung des Plans folgten, praktisch verdoppelt hat. Folglich findet man schließlich gegenüber den 22 Milliarden Rubel, die laut 5-Jahresplan in die Industrie, das Baugewerbe und das Transportwesen hätten investiert werden sollen, einen tatsächlichen Investitionsbetrag von 71,6 Milliarden. Eine solche Steigerung der Investitionen lastet schwer auf den Ressourcen, die für den Konsum zur Verfügung stehen. Sie führt auch zu einem riesigen Ungleichgewicht zwischen den verfügbaren materiellen Ressourcen und dem Bedarf der verschiedenen Baustellen. Daran kann man erkennen, dass dort auch so Positionen eingenommen werden, die wir ja hier auch in unserem, nicht in unserem, sondern in dem nicht unseren Gesellschaftssystem finden, sodass das Motto viel hilft viel, also auch da schon zur Anwendung kam. Es ist, wenn man sich ein bisschen da mit der Situation in der dortigen Arbeitswelt beschäftigt, natürlich klar, wenn das dortige Proletariat damit konfrontiert war und das erlebt hat, was sich da abgespielt hat, so war das ganz klar, dass da natürlich daraus auch Meinungen entstanden sind, die ganz bestimmt nicht mit der Ideologie und der Programmatik, die damals so verbreitet wurde, etwas zu tun hatte. So das Motto, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Die Schlüsse, die man rausgezogen hat, waren ganz klar, dass man gesagt hat, so wie heute die Arbeit da ausschaut, wird das Leben nicht besser, sondern schlechter werden. Bettelheim, das muss ich. Ist natürlich ein Wirtschaftstheoretiker, der sich mit etwas beschäftigt hatte, von dem wir heute ziemlich weit entfernt sind. Die Jahre 1936 bis 1939 sind für viele von uns überhaupt nicht erfassbar und man kann nicht erkennen und man weiß auch sehr, sehr wenig, was sich da in der Sowjetunion abgespielt hat. Dieses Buch lädt einen ein, auf eine Zeitreise zu gehen, in der der Bettelheim im Grunde genommen 35 Jahre einer Wirtschaftspolitik erfasst und beschreibt und schildert und auch analysiert, zu der man heute kaum noch im Grunde genommen Kontakte hat. Nur sie spielen eine entscheidende Rolle auch in einer ganz bestimmten politischen Entwicklung und sie hatten im Grunde genommen auch später Auswirkungen auf die kommunistischen Parteien, die wir hier in Frankreich hatten oder in Italien, wo es ja Eurokommunismus gab, wo man versucht hat, ganz bestimmte Dinge zu verbessern oder zu verändern, was also im Grunde genommen auch nicht so richtig funktioniert hat. Und ich will noch ein Zitat bringen, wo das sehr deutlich wird. Bettelheim meint, unter den Bedingungen der UdSSR in den 30er Jahren ist der Parteikapitalismus, schon spannend, dass er so einen Begriff verwendet, der eigentlich auch sehr deutlich werden lässt, dass im Grunde genommen in den Hierarchien dieser Systeme eigentlich Machtverhältnisse waren, wie wir sie heute in den hiesigen politischen Parteien, die immer die Demokratie in den Vordergrund stellen. Wir haben es ja jetzt in Österreich mit einer Bundespräsidentenwahl zu tun, wo gerade eine Partei wie die FPÖ, wie sagt man so schön, verkündet, sie wäre also für tolle Demokratie und ist dabei, den Willen des Volkes durchzusetzen. Wenn man dann schaut, was dann darunter steht, wo der Hofer dann sagt, so wahr mir Gott helfe, dann würde ich sagen, weiß man schon, wohin die Reise geht. Gut, aber es gab damals in der Sowjetunion auch Hierarchien, die im Grunde genommen nicht anders funktioniert haben als Hierarchien, die wir heute haben. Also nochmals zurück, unter den Bedingungen der UdSSR der 30er Jahre ist der Parteikapitalismus in der Lage, die Ausbeutungsrate der Produzenten auf ein außerordentlich hohes Niveau zu treiben. Doch trotz einer solchen Rate ist er kaum in der Lage, die Produktion und insbesondere die zivile Produktion regelmäßig zu steigern. Die erhöhte Ausbeutungsrate führt gewiss zu keiner erhöhten Investitionsrate, zieht aber keine Wachstumsrate der Produktion nach sich, die der riesigen Akkumulationsbemühungen entsprechen würden. Während der 30er Jahre bis in die 50er Jahre ist der Widerspruch zwischen der Ausbeutung und Akkumulationsfähigkeit des Parteikapitalismus und seiner Fähigkeit zur Produktionssteigerung teilweise verschleiert worden und durch die enormen Bevölkerungsverschiebungen von der Landwirtschaft in die Industrie, welche letztendlich starke Steigerungen der Gesamtproduktion ermöglicht haben, deutlich geworden. Doch schon zu dieser Zeit offenbarte die spezifische Form, welche die Überakkumulationskrisen des Kapitals ausnahmen, dass dieser Kapitalismustyp nur mäßig geeignet ist, zu einer raschen Steigerung der Arbeitsproduktivität zu kommen. Um allgemeine Mangelerscheinungen zu vermeiden und das Lebensniveau der Werktätigen substanziell zu heben, ergibt dies eigentlich Zwänge, wie wir sie auch aus dem Kapitalismus kennen. Und diese Erkenntnisse, dass im Grunde genommen da auf eine Art und Weise gewirtschaftet wurde, wie sie zum Teil im Kapitalismus nicht anders war, ist eigentlich schon sehr erschreckend. Und es ist schon eigentlich sehr traurig, dass es bis heute gedauert hat, dass wir in der Lage waren, dieses Buch zu veröffentlichen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht der Fachmann für dieses Buch, sondern aufgrund der Lage dieses Verlags in Berlin sitzen eigentlich in Berlin einige Experten, die dieses Buch und das, was Charles Bettelheim inhaltlich betrifft, wahrscheinlich etwas besser darstellen können. Ich möchte aber zum Schluss eine kurze Buchkritik zu dem Buch vorlesen, bevor ich aufhöre, mich damit auseinanderzusetzen. Und zwar ist das eine Buchbesprechung von Rolf Euler. Wenn man die politischen und sozialen Verhältnisse analysiert, kommt man zu dem Schluss, dass der Oktoberaufstand eine radikalisierte Fraktion der Intelligenz an die Macht bringt, die sich auf einen Teil der Arbeiterklasse stützt und behauptet, im Namen des Proletariats zu sprechen. Und dass das, was unter dem Banner seiner sozialistischen Revolution in die Geschichte eingegangen ist, wesentlich eine kapitalistische Revolution ist, die letztlich zu einer radikalen Enteignung der direkten Produzenten führt. Mit dieser radikalen These stimmt Charles Bettelheim, der bekannte französische marxistische Intellektuelle, die Leser seiner Analyse der Klassenkämpfe in der Sowjetunion aus den Jahren 28 bis 40 ein. Auf gut 600 Seiten seiner jetzt erst übersetzten und von der Buchmacherei herausgebrachten Untersuchung begründet er mit einer Unzahl von wirtschaftlichen und politischen Fakten seine These. Bettelheim, der von 1913 bis 2006 lebte, war als kommunistischer junger Mann Mitte der 30er Jahre in der Sowjetunion zu Besuch, lernte dort die Verhältnisse unter Stalin kennen. Ähnlich wie André Gide kritisiert er die dortigen Zustände, tritt in die Resistance ein, bleibt seit seines Lebens ein revolutionär denkender Mann. Seine Sympathien wenden sich der chinesischen oder kubanischen Revolution zu. Seine Ideen werden während der 68er-Bewegung aufgegriffen und verstärkt. Später bricht er mit diesen Anschauungen und versucht, die Zusammenhänge zwischen Entartung und den theoretischen, ideologischen und politischen Grundlagen dieser Revolution zu analysieren. Das Vorwort der Herausgeber, das könnte ich euch noch vorlesen, aber das tue ich nicht, erläutert für Zeitgenossen dieser Entwicklung sehr erhellend die Entwicklung der Ideen Bettelheims und stellt sie in den größeren Zusammenhängen der Versuche, Emanzipation von Kapitalismus anders zu denken, als durch Übernahme der Staatsmacht und Ausübung zentralistischer Wirtschaftsleitung. Bettelheim erläutert die innere Entwicklung in der damaligen UdSSR von Politik, Wirtschaft und Partei in den zwei Bänden, sowohl vom Standpunkt der Beherrschten als auch der Herrschenden. Er untersucht die Enteignung der Bauern und die dadurch verursachten Krisen, die massenhafte, chaotische Einwanderung in die Städte und die Salasierung, also die Umwandlung der Bauern in Lohnarbeiter unter der despotischen Leitung der Partei und der Betriebsleiter. Er stellt einen Zusammenhang her zwischen den schweren ökonomischen Krisen und dem Terror bis zum Mord gegen abweichende Parteimitglieder, protestierende Arbeiter, Bauern und die ehemalig führenden Revolutionäre der KPdSU. Seine Untersuchungen zum Kolchossystem, zum Fabriksystem und zur inneren Entwicklung der Partei stürzen sich auf viel Material, das zum großen Teil erst nach Ende der Stalinzeit zur Verfügung stand, oder aber auf Protokolle, Berichte und Zeitungsartikel aus den 30er Jahren. Bettelheim untersucht vor allem die terroristischen Maßnahmen, die im Namen der Diktatur des Proletariats stattfanden, die Angst, Denunziation, Willkür. Er erläutert, dass die Übernahme der Staatsmacht durch die Revolution keineswegs zu einer sozialistischen Demokratie, Beteiligung der Volksmassen an der gesellschaftlichen Planung und Leitung führte, sondern zu einer anderen Art der Ausbeutung der Arbeit. Dazu kritisiert er die Begrifflichkeit der stalinischen Bürokratie und ihrer ideologischen Verdrehungen des marxistischen Erbes. So als Zwischenruf, der Bettelheim war aber kein Trotzkist, nicht dass da der Verdacht aufkommt. Wer nun meint, das wären alles alte Kamellen, mit denen sich nur Historiker beschäftigen müssten, der wäre gut beraten, in dem Buch zu stöbern. Man bekommt einen guten Eindruck in die Entwicklung, die letztlich nach dem Ende der Sowjetunion die kapitalistischen Verhältnisse nur umso deutlicher gezeigt hat. Also mehr Privatleute sich das, nur umso mehr deutlicher gezeigt hat, als immer mehr Privatleute sich die staatlich organisierten Vermögens bemächtigten und die Bevölkerung Russland erneut beraubten. Die ausführlichen Untersuchungen Bettelheims sollten also ebenso aktuell betrachtet werden wie etwa Erfahrungen aus der großen Wirtschaftskrise von 1929 oder des New Deal. Das hat auch den Grund, dass er faktenreiche die Außenpolitik der UdSSR aus jenen Jahren erläutert, vor allem gegenüber Deutschland und dem Faschismus, bis hin zum Nichtangriffspakt und damit ein Bild dieses Landes zeichnet, wie es in dieser Art nicht zu lesen war. Bettelheims Untersuchungen erscheinen mir, also dem Kritiker, wie ein Vorläufer und Ergänzungsbuch zu Pikettys Das Kapital im 21. Jahrhundert aus der anderen Welt, als es noch den Bruch zwischen West und Ost gab. So, und dann lobt er noch dein Verlag, die Buchmacherei, dass wir so mutig waren, dieses Buch zu veröffentlichen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Falls es Fragen gibt, gerne, aber ich fühle mich nicht in der Lage, hier Theorien und Thesen von Bettelheim zu verteidigen oder nicht zu verteidigen, sondern mir ging es nur darum, dieses Buch vorzustellen. Wobei ich sehr gerne gehabt hätte, dass das jemand macht, der sich noch ein bisschen besser mit der Materie auskennt. Aber die Reisekosten von Berlin nach Salzburg sind sehr teuer und wir sind ein kleiner, armer Verlag und wir sind schon froh, dass wir dieses Buch so toll gemacht haben. Dankeschön. Gut. Da kann ich jetzt höchstens noch sagen, ich hoffe, dass die weiteren Lesungen auch gut besucht werden. Hier um 20 Uhr habe ich zusammen mit Maren Rahmann und Didi Disco das große Vergnügen, die Erich Mühsam Revue vorzustellen, von der ich annehme, dass sie sehr gut besucht sein wird und dass sie tiefe Einblicke in Leben, Wirken und Schreiben von Erich Mühsam bringen wird, der leider in Österreich nicht so bekannt ist. Aber ich denke, nach der Revue um sehr vieles bekannter sein wird und da werden manche feststellen, dass man sich ganz rasch einige Bücher von Erich Mühsam kaufen müsste und einige oder viele seiner Ratschläge befolgt. Unter anderem einer, den ich jetzt nicht unbedingt auf die morgige Bundespräsidentenwahl angewendet sehen will, aber Mühsam ist ein heftiger Vertreter der These, wenn Wahlen etwas verändert werden, werden sie verboten. So, Dankeschön.
Termitinitus.org